gibt es ja diese kleinen süßen Figürchen gezeichnet. Man kann sie auf Handtüchern und in Comics sehen. Wahrscheinlich haben Sie sie schon mal irgendwo gesehen. Liebe ist, wenn er ihr die Badeschlappen nachträgt oder irgend sowas. Aber neulich las ich auch einen interessanten, der scheint das glatte Gegenteil zu sein. Da schrieb einer, der in der Eheberatung tätig ist, Verliebtheit ist ein vorübergehender Zustand der Geistesgestörtheit. Erst denkt man natürlich, der spinnt. Aber wenn man es recht bedenkt, der Schreiber hat recht. Denn an einer Liebesbeziehung, da muss man arbeiten. In der Ehe muss man arbeiten, denn Verliebtheit verfliegt schnell. Jesus ist einzigartig, weil keiner uns so lieb hat. Und er, Jesus, hat wahrhaft an seiner Liebesbeziehung zu uns hart gearbeitet. Wohlgemerkt, Jesus ist nicht in uns verliebt. Da wäre viel zu viel, was er nicht lieben könnte, was er abschneiden müsste. Aber er liebt uns. Und das ist der Unterschied. Denn dafür ist er für uns ans Kreuz gegangen. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Jesu Liebe zeigt sich am besten an seinem Gehorsam. Bruder Grimmer hat das schon angesprochen. Und dieser Gehorsam äußert sich auf zweifache Weise. Das erste, Jesus wurde dem Vater gehorsam. In dem Passionslied, der Andreas Lieb hat es schon angesprochen, dieses Lied von Paul Gerhardt, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Da hat Paul Gerhardt versucht, das Gespräch zwischen Vater und Sohn im Himmel darzustellen, bevor Jesus auf diese Welt kam. Und da heißt es, das ist das Lied 83 in unserem Gesangbuch, geh hin, mein Kind, und nimm dich an der Kinder, die ich ausgetan zur Straf und Zornesruten. Die Strafe ist schwer, der Zorn ist groß, du kannst und sollst sie machen los durch Sterben und durch Bluten. Und die bange Frage ist, wie wird der Sohn antworten? Ist Jesus wie ich, der als Sohn schon meckert, wenn er die Kehrwoche machen muss? Im Lied singen wir die Antwort Jesu, ja Vater, und das hat Andreas auch schon gesagt, von Herzensgrund, ich will dir's tragen, leg auf. Mein Wollen hängt an deinem Mund, mein Wirken ist dein Sagen. Und wir wissen ja, wie schwer es Jesus wurde. Den Gehorsam bis zum Schluss zu leben, ja, diesen Gehorsam bis zum Schluss zu sterben. In Gethsemane betete er selber, Vater, wenn möglich. Dann erlöse die Menschen irgendwie anders. Aber lass diesen riesen Kelch voll Gift und Dreck an mir vorbeigehen. Nein, es war nicht anders möglich. Unser neues Leben kostete Jesus das Leben. Er wurde dem Vater gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. Es war ein Gehorsam aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu dir und mir. Darum noch ein zweiter Punkt. Jesus wurde auch uns gehorsam. Nicht nur dem Vater. Er ist auch dir und mir gehorsam, aber nur in dem einen Moment, wo wir sagen, Jesus, hilf uns tragen. Nimm die Schuld, nimm mein Versagen. Und dann ist er dir gehorsam und nimmt es dir gerne ab. Wenn du als Ehemann betest, Herr, gib mir mehr Liebe für meine Frau, dann wurde er dir gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Dort hat er dir gezeigt, wie sehr er dich geliebt hat. Und wenn du als Vater betest, Herr, schenk mir mehr Geduld für meine Kinder, dann wurde er dir bereits gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Dort hat er dir die vollkommene göttliche Gnade und Geduld geschenkt. Und wenn wir zu ihm kommen, immer wieder mit demselben Schrott, den Altlasten längst vergangener Jahre, Monate, Wochen. Wir werden kein einziges schräges Wort von Jesus hören. Was? Du schon wieder? Nein, dafür ging seine Liebe und sein Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und wenn er dir schon 99 Mal vergeben hat, er wird dir auch ein 100. Mal vergeben. Und wenn du als Arbeitnehmer Jesus anflehst, Herr, schenk mir doch die Freude an meiner Arbeit, auch wenn ich die Nase gestrichen voll von ihr habe, dann ist Jesus dir schon gehorsam gewesen bis zum Tode am Kreuz. Denn dort hat er dir allen Grund zur himmlischen Freude geschenkt. Und wenn du mit Menschen zusammentriffst, die du nicht ausstehen kannst, dann bitte Jesus, Herr, gib mir von deiner Liebe für sie. Er wurde dir gehorsam bis zum Tode am Kreuz, denn dort allein hat dir Jesus alle göttliche, väterliche Liebe geschenkt, die du brauchst. Nimm sie an. Jesus ist einzigartig, weil keiner uns so lieb hat. Amen.
Ja, so eingeklemmt zwischen zwei Pfarrern komme ich mir auch ganz unbedeutend vor. Jesus ist einzigartig, weil keiner uns so lieb hat. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Was bedeutet es für mich, dass Jesus den Thron Gottes verlassen hat und hier seinen Weg für uns gegangen ist? Ich habe in meinen Genen, vielleicht wird es ja in Zukunft anders mit der neuen Technologie, ich habe in meinen Genen die Veranlagung mitbekommen, dass ich mir ziemlich schnell Sorgen mache vor Prüfungen als Schüler, als Student, vor Herausforderungen, vor der Zukunft im Allgemeinen, vor allem was mehr oder weniger gefährlich ist, meistens weniger gefährlich. Das hatte ich schon als Kind und Jugendlicher drauf und da möchte ich eine kleine Begebenheit erzählen, die ich mir sehr gut gemerkt habe. Ich wohnte damals noch bei meinen Eltern und habe mir wegen irgendwas so viel Sorgen gemacht, dass ich mich richtig reingesteigert habe und auch nicht mehr richtig schlafen konnte. Ich habe mich dann zu meinem Vater gesetzt, der auch ein sehr gläubiger Mann ist, und habe ihm all das erzählt, was mich damals so besorgt hat. Heute ist es nicht mehr wichtig, aber mein Vater hat mich dann zwei Fragen gefragt. Die erste Frage war, hat Jesus dir angeboten, für dich zu sorgen?
Ja,
natürlich, ja. Jeder kennt die Bibelstelle. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die zweite Frage von meinem Vater war, hast du dem Herrn Jesus deine Sorgen hingelegt?
Ja,
natürlich, ich habe gebetet, bin Weltmeister. Dann sagte mein Vater nur noch ein Wort. Also. Einfach so, als ob damit alles gelöst wäre. Also. Mir ist damals was klar geworden. Sah ich Feuerzungen vom Himmel fallen? Nein. Fühlte ich mich auf der Stelle cool und souverän? Nein. Hat Jesus sich trotzdem um meine Sorgen gekümmert? Ja. Ich habe mir damals gemerkt, Jesus fordert mich in seinem Wort auf, ihm meine Sorgen zu überlassen. Die ganze Bibel ist voll von "Fürchtet euch nicht". Das ist ein Vertragsangebot. Wenn ich ihm dann meine Sorgen bringe, ist der Vertrag perfekt. Es geht zum Glück nicht darum, was wir empfinden, sondern darum, was Jesus tut. Unser Glaube besteht nicht darin, dass wir uns selber heilig machen. Unser Glaube besteht darin, dass wir in unserer Unzulänglichkeit zu Jesus kommen und uns auf ihn verlassen. Und Jesus lebt und handelt. Und zwar genau da, wo wir es nicht mehr können. Ja, können wir uns wirklich auf Jesus verlassen oder bilden wir uns es ein? Nein, wir können uns auf Jesus verlassen, denn er ist auf die Erde gekommen und er war gehorsam bis zum Tod. Er hat sich die Mühe gemacht, 12 Anfänger im Glauben auszubilden. Er hat sich in die Schwachheit der Menschen begeben. Hunger, Durst, Schmerzen, Leid, Versuchung. Er war sich nicht zu schade. Und er hat sich mit dem religiösen Establishment angelegt. Er hat sich freiwillig der weltlichen Macht, der weltlichen Ungerechtigkeit untergeordnet, unter diesen arroganten Schnösel Pilatus, den Gott einfach hätte wegschnipsen können. Jesus hat sich unter ihn gebeugt und er ist dabei geblieben, bis er diesen elenden, qualvollen Tod am Kreuz gestorben ist. Er ist nicht vom Kreuz gestiegen, Er hat nicht seine Macht gezeigt und Legionen von Engeln alarmiert. Und er hat vor den Augen seiner Feinde die scheinbar endgültige Niederlage erlitten. Aus, tot, fertig, versagt, alle haben zugeguckt. Aber dann ist er auferstanden und hat seine Niederlage und Schwachheit in einen grandiosen Sieg verwandelt. Kein Sieg nach den Spielregeln der Welt. Es war kein spektakulärer Sieg, den alle verstanden haben, aber es war ein tiefer, ein weiter Sieg. Er hat den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt, er hat einen Ausgang aus der Hölle gebrochen. Und das ist der Grund, warum wir uns wirklich in allem auf Jesus verlassen können. Jesus hat echte Macht über alles und Jesus handelt. Er hat gesiegt, das ist Fakt. Und das gilt für alle, nicht nur für so nervöse Hemden wie mich. Das gilt immer. Wenn ich in meiner stillen Zeit zu Jesus komme, dann fühle ich mich immer wie einer, der mit einem Arm voll Müll zu einer Schuttabladestelle kommt. So ein altes Ofenrohr. Ich war mit meinem Bruder früher immer auf dem Sperrmüll und wir haben all die Sachen zusammengesammelt, die wir gebraucht haben. Ein altes Rohr, noch ein Brett, 7 Lautsprecher aus dem Fernseher. Und wir sind dann immer, konnten fast nicht drüber raussehen und sind immer zu Hause angekommen. Als wir ausgezogen sind, haben wir das alles mit dem Lastwagen auf den Müll gebracht. Aber so ähnlich fühle ich mich, wenn ich in der stillen Zeit zu Jesus komme. Beladen mit Müll. Und bei Jesus ist Schutt abladen erwünscht. Ich kann ihm alles vor die Füße fallen lassen, dass es nur so scheppert. Und wir haben heute Morgen gelernt, er strahlt mich dabei sogar noch an. Schutt abladen erwünscht. Ich möchte lernen, mit allem, was mir begegnet, was mich aus der Bahn bringen will, mit meinen großen und kleinen Sorgen möchte ich sofort zu Jesus kommen. In einer Familie unserer Gemeinde ist dieses Jahr, hat das Schicksal ganz schrecklich zugeschlagen und in der Todesanzeige stand dann der bekannte Liedvers: Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben. Welch ein Zeugnis in der ganzen Fassungslosigkeit und Trauer. Aber auch welch ein Herr, der stärker ist als alles, was uns bedroht, stärker ist als der Tod, und der uns noch hält, wenn wir nicht mehr können. Das ist unsere Hoffnung, dass Jesus uns hält und wir von ihm getragen sind. Keiner hat uns so geliebt wie er.
Darum geht unten die Kinder beieinander. Und Michael Serembe hat unten mit seiner Sprechpuppe und Bauchrednerei schon getan, aber jetzt wird er mit dem richtigen Mund zu uns sprechen. Wir bitten ihn um sein Wort, Pfarrer in Affalterbach.
Ja, weil keiner uns so lieb hat. Sie haben das bestimmt mitbekommen in der vergangenen Woche. Der Name Timothy McVeigh ist durch die Zeitung gegangen, der Oklahoma-Attentäter, der durch die Giftspritze hingerichtet worden ist. Ich möchte diese Begebenheit ein bisschen versuchen umzuschreiben mit Ihnen. Stellen Sie sich vor, Timothy McVeigh hätte einen Zwillingsbruder gehabt. Die gleichen einander wie ein Ei dem anderen. Aber da gibt es einen Unterschied, der die beiden um Welten voneinander trennt. Timothy McVeigh ist ein Attentäter und Massenmörder und sein Bruder ist ein unbescholtener Richter. Timothy McVeigh wird gefasst, zum Tod verurteilt. Und am Tag vor seiner Hinrichtung bekommt er Besuch, sein Bruder. Geht zu ihm in seine Zelle und macht keine langen Reden, sondern sagt zu ihm: Zieh die Klamotten aus. Timothy McVeigh legt seine Sträflingskleider ab und legt die Richterrobe seines Bruders an. Kurze Zeit darauf kommt der Vollzugsbeamte und nimmt Timothy McVeigh in den Kleidern seines Bruders mit hinaus in die Freiheit. Sein Bruder wird an seiner Stelle durch die Giftspritze getötet. Liebe Freunde, darin zeigt sich die Liebe Jesu. Er ist in unsere Todeszelle hineingekommen und hat unseren Platz eingenommen. Er ist unser Bruder geworden. Und das ist keine billige Kumpanei gewesen. Da hat Jesus auch nicht nur so ein Stück seiner Göttlichkeit eingebüßt, sondern er ist an unsere Stelle getreten. Er ist wahrer Mensch geworden und ist als wahrer Gott ganz hinein in die Tiefe unserer Verlorenheit gekommen. Er reißt uns Todeskandidaten hinaus aus der Todeszelle. Wer an mich glaubt, der kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist keine platte Liebeserklärung, der keine Taten folgen, so wie wir das bei uns auf der Mattscheibe täglich im Dutzend billiger vorgeführt bekommen. Sondern das ist die Liebe, die bis zum Äußersten geht. So ist Jesus. So liebt er uns und so liebt nur er uns, deswegen ist er einzigartig. Keiner der Religionsstifter dieser Welt hat sie so geliebt. Die sind allesamt im Grab verschimmelt. Was hat Mohammed ein Interesse an ihnen gehabt? Keins. Was hat Buddha ein Interesse daran gehabt, Menschen zu lieben? Wirklich zu lieben, so wie Jesus das getan hat? Keins. Und die Gurus und Religionsapostel unserer Zeit haben kein Interesse daran, Menschen zu lieben. Jesus hat das getan. So ist nur er. Liebe hat nur er. Und diese Liebe, die muss ich mir nun gefallen lassen. Was mich daran hindert, die Liebe Jesu für mich persönlich zu erfahren, ist immer mein Stolz. Entweder ich denke, ich bin zu toll für ihn. Also ich sage, jetzt bin ich ja schon so lange dabei und wohlbestallter Pfarrer und überhaupt. Zu stolz. Oder ich mache mich zu schlecht für Jesus. Und beides Mal ist es letztlich mein Stolz, der mir im Wege steht. Man kann sich auch mit Demut ziemlich stolz aufplustern. Freilich sind wir hier alle keine Schwerverbrecher, die ein Bürogebäude mit über 180 Menschen in die Luft gesprengt hätten. Aber wir sind allesamt Menschen, die in der Todeszelle sitzen und auf das Gericht Gottes warten. Das ist der Zustand eines jeden Menschen auf dieser Welt. Ich weiß nicht, ob Timothy McVeigh ein anderer Mensch geworden wäre, wenn Präsident Bush ihn begnadigt hätte. Aber ich weiß eins, dass Jesus uns nicht nur begnadigen will, sondern dass er uns mit seiner Liebe erfüllen will. Jesus, wir sehen auf dich deine Liebe, sie will uns verändern, haben wir gerade gesungen. Wir sollen Menschen sein, die von ihrer Begnadigung geprägt sind. Was bin ich und was bleibe ich ohne Jesus? Ein verlorener und verdammter Sünder. So hat Martin Luther das richtig formuliert. Was bin ich mit ihm? Ein begnadigter Todeskandidat, der in den höchsten Adelstand erhoben wird. Ich soll ein Werkzeug seiner Liebe sein. Sein Zeuge in einer Welt, die keine Liebe und keine Gnade kennt. Das will Jesus aus ihnen machen. Begnadigte Todeskandidaten, die er als seine Zeugen und Werkzeuge seiner Liebe in dieser Welt gebrauchen will. Und einen höheren Adelstand kenne ich nicht. Will ich auch nicht kennen. Keiner liebt uns wie er, denn er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Amen.
Jesus Christus herrscht als König. Lied 12, 1 bis 3. Viele von Ihnen sind beschwert und traurig, dass oft in den christlichen Versammlungen unserer Tage so wenig diese herrliche Botschaft des Evangeliums laut wird, dass er nicht Spruch von irgendwelchen kirchenpolitischen Gruppierungen, das Evangelium Jesu Christi, Zeugnis des Neuen Testaments, der ganze Schatz des Evangeliums, Jesus für mich gestorben. Warum wird so wenig diese herrliche Botschaft in die Welt hineingerufen? Heute ist die Christenheit gelähmt und meint, sie müsse zuerst die Sprache und die Probleme der Menschen sagen. Man müsse zuerst über das reden, was die Leute draußen bewegt. Und dann wird über alles gesprochen, Politik und über Geld und über alles. Ich war auch mal jung. Und haben auch gemeint, ich will warten, bis die Leute mich fragen. Die fragen nicht. Ich bin dankbar, dass in meinem Leben Menschen waren, die mir gesagt haben, du, das größte Problem deines Lebens ist das, dass du vor Gott nicht gerecht bist, dass dein Leben nicht stimmt. Und ich danke es denen, die heute schon lang tot sind, dass sie es bei mir gesagt haben, machen Sie das, helfen Sie anderen, sagen, das wichtigste Problem des Lebens, erzählen Sie es von sich. Wir Menschen haben eine Art, immer wieder nach außen hin zu sagen, es ist alles bei uns in Ordnung und wir tun so und sagen, aber es ist ein Problem in Nahost und da gibt es Menschenrechte, die mit Füßen getreten werden, da gibt es Luftverschmutzung. Dass mein Herz verschmutzt ist und mein Gemüt und ich böse Gedanken habe, das ist das Problem, von dem Gott redet. Von dem muss doch gesprochen werden. Und jetzt ist interessant, wenn man mal Menschen anguckt, gläubige Leute, die uns bekannt sind, war es ja immer so, dass das erst im Lauf ihres Lebens ihnen erst richtig bewusst wurde. Es kann ja sein, manchmal auch, wir gebrauchen das wie eine Formel. Und wir sprechen da so wie ein abgegriffenes Wort von der Gnade, die wir widerfahren ist. Sie wissen, meine Frau und ich, wir haben es ja immer mit den Liederdichtern, weil heute so wenig Choräle gesungen werden, meinen wir, man muss mal das Leben dieser Leute immer wieder ins Bewusstsein rücken, dass das lebendig wird. Christian Grigor, sein Vater ist 14 Tage vor seiner Geburt gestorben, seine Mutter also 8 Jahre alt, waren Waise. Wurde ein fröhlicher Christ. Und jetzt hat Gott diesen Christian Grigor, der ja so schöne Lieder gedichtet hat, überhaupt die schönen Strophen vom Zinzendorf erst singfähig gemacht hat, weil er das besser konnte als der Zinzendorf. Der Zinzendorf hat immer auswendig gedichtet und der Christian Grigor hat es noch ein bisschen geformt, dass es nicht mehr so holprig war, das Lied Jesu geht voran und so weiter. Der Christian Grigor wurde von Gott ganz hart herangenommen. Nämlich als seine älteste Tochter starb. Und dann wurde der depressiv. Wissen Sie, was Depressionen sind? Wenn man nicht mehr fröhlich sein kann. Schwermut. Da zieht es einen fast in die Hölle hin und da kann man sich nicht dagegen sperren. Und ganz schlimm ist dann, wenn die anderen sagen, du musst bloß wollen. Der konnte nicht mehr lachen, der konnte nicht mehr singen. Es war eine ganz dunkle Macht über seinem Leben. Und Christian Grigor schreibt aus diesen Krankheitstagen, der Herr deckte mir meine Verwerflichkeit auf, dass mir Hören und Sehen verging und aller Glaube und aller Trost wegfiel. Beinahe ein Vierteljahr konnte ich weder essen noch schlafen. Alle und jede Verschuldung von meiner Jugend auf, jede Unterlassung in der Heiligung an Leib und Seele, jede Lässigkeit im Dienst des Herrn stand mir als höchst sträflich vor Augen. Auch alles, was nach menschlicher Ansicht als etwas Gutes von mir hätte gelten können, kam mir als ein unreines Tuch vor. Es haben viele mit ihm gebetet, er hat Medikamente genommen, aber der Durchbruch kam mit einem Lied, das er gedichtet hat.
Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünder rede, wo sollt ich, Ärmster unter den Elenden, mich sonst hinwenden? Ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe. Denn wo ist solch ein Herz wie deins voll Liebe? Du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Lassen Sie die anderen ihre fröhlichen Sprüche erzählen. Wer vom Herrn in die Tiefe geführt wurde und sich selber kennt. Wie sagt er, Verwerflichkeit. Was mein Leben vor Gott wirklich ist, im Licht Gottes, der kann bloß noch schreien und danken. Und jetzt müssen Sie es wissen, dass ein Fakt, den kann niemand ausradieren. Das Blut Jesu macht mich rein von aller Sünde. Von aller Sünde. Und wenn es Mord ist und Totschlag, Jesus macht mich rein. Aber nur er. Und da erfahren Sie seine Liebe, nur da. Und das können Sie vielen Menschen bezeugen. Wir wollen beten. Herr Jesus, danke, dass du dich an uns hingehängt hast. Und zwar bitter nötig, dass du dich so tief heruntergelassen hast wegen meiner Sünde und meiner Schuld, meiner Verlorenheit. Danke, Herr Jesus, dass nichts und niemand mich aus deiner Hand reißen kann. Herr, wir wollen das einer ungläubigen und gottlosen Welt weitersagen. Wir wollen keine Fanatiker sein, nicht blindwütig quatschen. Gebrauche uns, dass unser Wort trifft. Heute Abend, wenn wir mit anderen reden, morgen, wenn wir darüber sprechen. Gib uns deine Gesinnung ins Herz. Amen. Wir haben noch einen ganz wichtigen Teil. Sie wissen, dass ich die Uhr sehr wohl im Auge habe. Unser Bruder Erwin Damson ist dem Tod von der Schippe gesprungen. Gott hat ihm das Leben noch einmal geschenkt. Als er nur wenige Minuten weg war, er wird zu uns ein Wort sagen. Und ein ganz wichtiges Wort, das soll das letzte an diesem Vormittag sein. Als er durch Ärzte gerettet wurde in einem schweren Herzinfarkt und wir freuen uns, dass er wiederhergestellt ist, das erste Mal, dass wir uns jetzt sehen außerhalb des Krankenbettes. Ich freue mich sehr auf dein Wort gleich. Ich möchte bloß noch zu den Abkündigungen noch sagen, wir haben für Sie alle draußen ein schlichtes Mittagsvesper vorbereitet. Wir freuen uns, wenn Sie davon Gebrauch machen. Herzlich eingeladen, in 3 Ausgabestellen wird das ganz arg schnell gehen. Und Sie haben vom Büchertisch und all die anderen Dinge. Jetzt soll Erwin Damson das letzte Wort dieses Vormittags haben.
Ich wollte eigentlich nur Grüße bringen von der Residenzvorstadt aus dem Forum am Schlosspark in Ludwigsburg. Die Freunde grüßen herzlich dort. Es ist eine große Versammlung. Der Saal ist nahezu voll. Herzliche Grüße aus Ludwigsburg. Dann würde ich jetzt am liebsten Ihnen von meiner Krankheit erzählen, aber es soll nur kurz sein. Ich denke, es gehört mit zu mir. Es war schon elend knapp, wenige Minuten. Und wir wären donnerstags nach Japan geflogen und mittwochabends ist das Ganze passiert. Und ich möchte nur jedem raten, der noch nicht klargemacht hat mit Jesus Christus. Wissen Sie, wenn man da so liegt und man kämpft mit diesem Druck im Brustkorb und man schwitzt und man weiß nicht mehr, man kann nicht mal fast ein Stoßgebet zum Herrn schicken. Und da ist mir klar geworden im Nachhinein, mach klar mit Jesus, mach klar Schiff, wenn du Zeit dazu hast. Ich habe dann in der Kur bewusst die Stille gesucht, viel Stille und lange Spaziergänge gemacht. Nun gibt es natürlich im Markgräflerland auch gute Weinwirtschaften, die auch zur Gesundung dienen, wenn man es nicht übertreibt. Aber da ist mir manches klar geworden in meinem Leben und vor allem, man stellt sich sehr in Frage. Was hast du gemacht in 27 Jahren Licht im Osten? Was hast du gemacht in deiner Synodenzeit? Hat das alles Bestand vor der Ewigkeit? Und ich bin dankbar für diesen Klärungsprozess. Und möchte ja, so es der Herr schenkt, noch einige Hiskia-Jahre geschenkt bekommen. Und deshalb bin ich hier, ich bin ja von Lio zu Lu Ho gewechselt, zur Ludwig-Hofacker-Vereinigung. Und ich möchte Sie einfach herzlich bitten, dass Sie bei der kommenden Synodalwahl am 11. November, dass Sie wählen gehen. Es ist ja sehr viel Verdruss in unserer Kirche, lohnt sich's überhaupt, dann kriegen die nicht mal einen Bischof fertig und was da alles rumschwebt. Man mag ja am gernsten sich in die frommen Zirkel zurückziehen und dann noch, ja, so eine Hofacker-Konferenz ist auch so ein Wohlfühlbad, das gehört dazu, aber hoffentlich nicht nur das. Liebe Geschwister, wenn wir Verantwortung vor Gott übernehmen wollen und wir üben den aufrechten Gang, wir sind evangelikale, bibeltreue Christen, dann gehört es auch mit dazu, dass wir in dieser pluralen Volkskirche, wo so viel möglich ist, wo sogar von auf einem Kirchentag die leibliche Auferstehung in Frage gestellt wird, da gehört es mit dazu, dass wir da hineingehen und unsere Stimme erheben. Darf ich es einmal so hart sagen? Die Evangelikalen und der Pietismus haben ihre Existenzberechtigung weitgehend in Frage gestellt, wenn wir nicht in diesem Missionsfeld Volkskirche, wenn wir da nicht unsere Stimme erheben und mit dabei sind. Das müssen nicht alle tun. Aber es ist eine besondere Gnade, wenn jemand erkennt, dass zum Beispiel auch Gremienarbeit geistlich sein kann. Und so will ich Sie nur herzlich bitten, wählen Sie. Sehen Sie, die Oberbürgermeisterin von Pforzheim, sicher eine tüchtige Frau, hat nur mit 30% der Wählerstimmen, hat sie den Amtsinhaber, der dort 16 Jahre einen guten Job gemacht hat, abgewählt. Nur 30%. In Friedrichshafen war es noch krasser, da waren es 50 Stimmen, weil die Leute einfach nicht zur Wahl gegangen sind. Und machen Sie wenigstens das, wenn Sie schon mit Kirchenpolitik nicht viel am Hut haben, dann wählen Sie wenigstens, das wollte ich Ihnen sagen. Aus Ihrer Verantwortung heraus, ich bin gleich fertig, 1951 hat die Hofacker-Konferenz, sie hieß damals anders, mit etwa 200 Leuten angefangen in der Furtbachstraße. Heute treffen sich an 10 Orten ca. 12.000. Wer mir das nachher mathematisch ausrechnen kann, ich bin dazu naiv dazu, wie viel Prozent Steigerung das ist, der kriegt ein Buch geschenkt. Wir haben bei diesen 10 Konferenzen 29 Redner eingeladen und etwa 1.100 Helfer von den Posaunenchorleuten bis Kinderkonferenz und so weiter sind an diesem Tag unterwegs und beschäftigt. Das ist doch wunderbar, was da noch in unserem Land möglich ist. Sie können mich nachher unten am Stand finden der lebendigen Gemeinde. Wir haben hier das Wahlprogramm. Sie finden unten auch ein Büchlein von Rolf Schäffbuch. Er hat es ein bisschen kleiner gemacht wie du mit deinen dicken Büchern gerade. Aber das Gute behaltet, ein wunderbares Buch über die Anfänge von Korntal. Das kriegen Sie unten für 5 Mark. Billiger wird es gar nicht mehr werden. Und dann haben wir für das Jungvolk, so ab 16 bis 18, haben wir eine fetzige Wahl-CD herausgebracht. Die nehmen Sie mit, die kostet nichts. Die kriegen Sie für einen Unkostenbeitrag von 2 Mark. Und das nur, wenn Sie wollen. Dann legen Sie das hin. Aber nehmen Sie es nicht, wenn Sie nicht wissen, was Hip-Hop ist und Sarah Brendel und das alles. Die Jungen wissen das alles. Also bis nachher am Stand und eine gute Mittagspause.
Wir kommen wieder pünktlich um 1 Uhr hier zusammen. Und jetzt einen schönen Mittag und einen guten Austausch miteinander.